Liebe Gemeinde, ich beginne heute mit einem Bildrätsel. Rat mal, was das ist, wenn es kommt. Ausgerechnet. Bring das noch, ne? Sonst beschreibe ich es. Also, in meinem ersten Beruf war ich ja Programmierer und ich staune immer wieder, dass diese Technik doch ab und zu funktioniert, weil es ist so komplex geworden. Und danke, dass ihr euch da abmüht und macht. Wir sind auf und sogar es klingt. Was ist das? Israel was als erstes gehört habe, Salz. Nein, es ist nicht Salz, es ist Schnee. Und zwar zeigt es tatsächlich Israel. Wobei, es ist ein bisschen kompliziert heute. Früher hätte man gesagt, ja, Israel, klar, oder? Heute muss man sagen, ja, also wenn ich ganz korrekt bin, ist hier oben, kommt dann schon langsam ein bisschen Syrien da. Hier oben ist dann Libanon, das sieht man nicht, okay. Aber das ist der Staat Israel. Hier hat es auch noch so ein spezielles Westjordanland. Dann hier unten fängt der Gazastreifen an. Und hier ist noch Ostjordanland, Jordanien. Also, wenn man korrekt ist, muss man das alles sagen. Aber die Natur hat ja keine Grenzen gesetzt. Die Natur sieht so aus. Es ist ein Gebiet. Und darum wäre es vielleicht einfacher, diesem Teil der Weltkugel einen anderen Namen zu geben, vielleicht Naher Osten. Wobei, ist das nicht auch schon kulturelle Aneignung? Naher Osten ist aus Sicht von uns Europäern, ist dieser Ostteil nahe. Und dahinter kommt dann der Mittlere, Irak, Iran, und schließlich der ferne Osten, Thailand und so. Aus Sicht von China stimmt das ja überhaupt nicht, ist das nicht der Nahe Osten. Da ist die Gegend weder nahe noch im Osten. Und um es noch komplizierter zu machen, auf Arabisch heißt diese Gegend der Mittlere Osten. Ja, logisch, arabische Länder gibt es links davon, Nordafrika, und rechts davon, Saudi-Arabien und so. Also ist das die Mitte. Es ist kompliziert. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Das ist die Levante. Das ist nicht so bekannt, dieser Ausdruck, aber doch schon länger gebräuchlich, unpolitisch. Einfach mal eine geografische Bezeichnung, die aus dem Altitalienischen kommt. Und übersetzt heißt es dort, wo die Sonne aufgeht. Im Deutschen haben wir ein Wort dafür, das Morgenland. Das ist die Übersetzung von Levante. Bei diesem Wort haben wir alle sofort die Assoziation der drei Weisen aus dem Morgenland. Kommen die also auch aus diesem Land? Nein, die kommen von hier aus gesehen, ist das Morgenland noch mehr rechts. Also auch das ist kompliziert. Wenn die Bibel vom Morgenland redet, dann meint sie nicht diese Gegend, sondern schaut zum Sonnenaufgang Richtung Irak. Dort, wo aus ihrer Sicht die Sonne aufgeht. Was soll man dazu sagen? Die Welt wird immer korrekter. Korrekter heißt für die einen pingeliger, empfindlicher, sturer. Und für die anderen heißt es achtsamer, rücksichtsvoller. Ich versuche es nochmal. Dieses Bild zeigt uns ein Gebiet, in dem sich die meisten Geschichten unserer Heiligen Schrift abspielen. Wenn wir dieses Land kennen, hilft es uns, auch in diese Geschichten hineinzuschlüpfen, sie besser zu verstehen. Es ist überall da vorne drin heute. Diese Gegend ist sozusagen die Bühne. Ich probiere es mal mit dem.
Hallo. Die Bühne. Ist angestellt, ja. Also, das ist viel besser, oder? Ja.
Diese Gegend ist sozusagen die Bühne, auf die wir blicken, wenn wir die Bibel lesen. Wir bekommen dort die Geschichten erzählt, die Menschen mit Gott erleben. Nicht erst im Himmel, sondern bereits auf unserer Erde machen sie Geschichten mit Gott. Und auf den ersten Seiten der Bibel sitzen wir also erstmal im Zuschauerraum dieses Theaters. Wir sehen und staunen, was das so alles auslöst, was da alles zu erzählen gibt, wenn das Volk Israel mit Gott unterwegs ist. Und werden schließlich durch Jesus auch auf die Bühne gerufen. Nicht in diesen geografischen Winkel der Erde, sondern in eine eigene Geschichte mit Gott, dort, wo wir auf der Erde sind. Wir dürfen da auch vorkommen.
Jesus wird zwar noch in dieses Volk, in diese Gegend hineingeboren, in eine uns ferne Zeit, uns fremde Gegend, aber er bleibt nicht auf dieser Bühne stehen. Bildlich gesprochen springt er mit der Auferstehung in unsere Zeit, in unsere Welt hinein. Er bringt uns, nicht nur dem Volk Israel, uns, Gott als unseren Vater ganz nahe, auf dass er uns nicht mehr fremd ist. Wir, die Thomaskirche, haben uns diese biblische Bühne nun auch ganz nahe gebracht, rangeholt. Sie steht seit ein paar Tagen bereits dort draußen in unserem biblischen Garten. Das Relief kam gerade rechtzeitig für den großen Schnee. Ich habe den Schnee platt gedrückt und so entstand diese Schneelandschaft. Das ist also von hier. Also das ist zu uns gekommen. Und jetzt sieht diese Skulptur, der Schnee ist nicht mehr so üppig hier, so aus. Ja? Ne? Ah, ihr seid am Problem. Okay. gut. Sie seht jetzt ohne Schnee, stellt euch den Schnee, nehmt den Schnee weg und dann, ja, super. Ein bisschen rostig, das ist auch die Idee, es soll jetzt immer mehr anrosten, das ist so modern und ist Kunst. Und dann ist die ganze Landschaft dann rostig, bis in 1000 Jahren ist das weggerostet. Die Idee ist, dass es durch den Rost immer schöner wird und dass wir ein bisschen besser nachvollziehen können, wie anspruchsvoll, wie abwechslungsreich dieses Gebiet ist. Es hat Höhen, der Berg Hermon, der ist irgendwo hier oben da, noch weiter hinten, ist 2800 Meter hoch, da hat es ein Skigebiet, das ist höher als Pilatus, höher als Rigi, Santis, dort hat es tatsächlich Schnee. Und in diesem Land hat es auch Tiefen, das Tote Meer hier unten, das ist 430 Meter unterhalb. Muss mal schauen, kannst du wieder gut? Ja, sehr genau, das ist das Tote Meer, also tiefer als das Mittelmeer. Und es gibt einen Fluss, der das ganze Höhengefälle durchwandert. Der Jordan beginnt im Hermongebiet. Na gut, das war das Mittelmeer. Genau, seht ihr da oben? Der kommt von da oben herunter, vom Schnee, und landet im See Genezareth. Dort, wo Jesus die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, seine Jünger gesammelt hat. Und der Jordan tritt dann wieder aus und geht bis zum Toten Meer. Irgendwo hier entlang taufte Johannes der Täufer, kurz vor dem Toten Meer irgendwo. Da wird darüber gestritten, wie bei ganz vielen Norden in Israel. Jeder will ein bisschen von diesem heiligen Land beanspruchen, die Touristen anziehen. Es gibt mehrere Taufstellen, und zwar auch auf beiden Seiten des Flusses. Das ist ja, rechts ist ja schon Jordanien. Im Toten Meer kann der Jordan nicht mehr austreten. Es ist ja ganz tief da unten. Man könnte meinen, dass dieses Tote Meer nun irgendwann mal überquillt. Es bekommt ja die ganze Zeit Wasser, Wasser, Wasser. Und irgendwo ist ein Stöpsel. Aber es ist so heiß, dass das Wasser verdunstet und zurück bleiben die Mineralien. Und so ist das Wasser des Toten Meeres ziemlich salzig. Hier sind wir also beim Tiefpunkt meiner Predigt angekommen. Und jetzt geht es aufwärts. Es ist ja eine hügelige Landschaft. Und ich zeige euch das. Jetzt habe ich hier vorne auch ein Problem. Also ich zeige euch das. Das sind die Berge. Und je dunkler das ist, desto höher. Es ist eine hügelige Gegend, das geht bis Jerusalem da zum Beispiel. Mal schauen. Genau, Jerusalem ist auch schon ein bisschen in der Höhe, 750 Meter. Auf Weihnachten hin hören wir dann noch von Nazareth. Und von Nazareth geht es dann nach Bethlehem. 150 Kilometer waren die unterwegs und interessanterweise an Jerusalem vorbei. Am Glanz der Welt vorbei geht die Weihnachtsgeschichte. An den mächtigen, hochmütigen Leuten vorbei. Jetzt gehen wir in unserer Geschichte, im heutigen Bibeltext, ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Und da ist die ganzen Städte hier, Nazareth und nicht wichtig. Jerusalem ist auch nicht wichtig, Bethlehem ist auch noch nicht so wichtig. Das ganze Land ist jetzt wichtig. Wir befinden uns ca. 1400 Jahre vor Christus. Verschiedene kleine Völker haben sich in den verschiedenen Geländekammern und Gebirgszügen angesiedelt Und da schleicht sich vom Süden her ein Volk da unten bis nach Kadesh Barnea. Ein ehemaliges Sklavenvolk, das sich befreit hat und nun auf der Suche ist nach einer neuen Heimat. In Kadesh Barnea lagen sie. Zuerst möchten sie die Lage abchecken und sie wissen, dieses Land, das ist sicher unser gutes, gelobtes, fruchtbares Land. Sie schicken Kundschafter ins Land. Die kommen zurück und bringen zwei Botschaften. Erstens, das Land ist super, fruchtbar, es ist prächtig. Zweitens, da wohnen schon ein paar. Und die sehen nicht so aus, als dass sie das Land mit uns teilen wollen. Sie sehen auch ziemlich stark aus und groß. Wir denken, die sind uns eine Nummer zu groß. Das Volk hörte vor allem auf die zweite Botschaft. Sie waren entmutigt und sie waren auch von Gott enttäuscht. Sie fingen an, gegen ihn zu murren und mit dieser inneren Haltung des Murrens, der Loslösung von ihrem Gott, der sie befreit hat, schafften sie es dann tatsächlich nicht weiter auf diesem Weg. Sie mussten weichen und auf einem 40-jährigen Umweg lernen, dass das gelobte Land auch etwas mit ihrem Herzen zu tun hat. Die äußeren Umstände machen noch nicht das ganze Glück aus. Und das muss Mose nun kurz vor der Überschreitung des Jordans da nochmal vehement klarstellen. Er setzt viermal an, im fünften Buch Mose, im ersten Kapitel, dann im vierten, im fünften und schließlich im sechsten Kapitel. Er fängt immer wieder an. Es ist ihm ganz wichtig, dass dieses schöne Land da, das Sie jetzt vom Nebo sehen, auch ein schönes Herz benötigt und verdient. Damit dieses neue Land nicht auch zum Gefängnis wird, muss auch das Herz gelobtes Land betreten. Und wie geht das? Lasst uns die bekannteste dieser Reden von Mose mal anhören.
Ich lese aus 5. Mose, Kapitel 6, Abvers 4. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie seinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Die bekannteste Kritik an diesem Liebesgebot ist der Einwurf, dass man Liebe doch nicht befehlen kann. Richtig, die romantische Liebe, die kann man nicht befehlen, nicht erzwingen. Aber auch wenn in dem Gebot vom Herz geredet wird, ist hier nicht die romantische Liebe gemeint. Wenn es um das geht, was wir als Herz bezeichnen, redet der Hebräer von den Nieren, vom Inneren, von der Gebärmutter. Hier sind die Gefühle bei den Hebräern, nicht hier oben. Dort sind die Emotionen aktiv, da machen sie etwas mit uns. Wenn er aber Herz sagt, ist da eher, ich sag mal, man kann darüber diskutieren, aber ich denke, es ist eher mit dem Verstand was zu tun. Wir können es übersetzen mit: Stelle dich bewusst und entschieden auf Gottes Seite. Kläre, wo du stehen und gehen willst, wem du zugehören willst. Verbünde dich mit ihm und behalte diese Verbindung, egal wie es sich gerade anfühlt in der Bauchgegend. Mach dies zweitens auch mit ganzer Seele, als ganzer Mensch, als ganze Person, in allen Rollen, die du spielst, oder noch deutlicher, mit Haut und Haar. Und drittens, mit ganzer Kraft. So stark du es vermagst, mit aller Konzentration, unabgelenkt, fokussiert. Ich schlage also folgende Übersetzung vor, Übertragung. Bleibe mit Gott verbündet. Mach dir diesen Bund von Gott immer wieder bewusst. Nichts an dir, auch deine Schwächen und Zweifel, sollst du draußen lassen. Und drittens, gib auch du deinen Beitrag zu diesem heiligen Bund, so gut du kannst. Dieses Gebot soll nun nicht in einer Schriftrolle stehen, sondern in deinem Herz aufgeschrieben sein. Und damit es dort drin nicht so schnell verbleicht und seine Kraft verliert, rät Mose zu all diesen äußerlichen Gedächtnishilfen. Rede darüber, wiederhole es, halt es dir vor Augen, auf der Stirn, am Arm, an den Türpfosten. Es soll dir immer wieder zeigen, dass du im Bund mit Gott bist. Komm immer wieder an diesen Worten vorbei, damit sie in dir ihre Kraft entfalten. Höre, Jahwe, dein Gott, ist einzig. So beginnt diese Stelle. An dieser Stelle will die Bibel nicht darüber diskutieren, wie viele Götter es wohl gibt. Es geht ihr um diesen einen Jahwe, der die Schreie seines Volkes gehört und es befreit hat. Neben diesem Gott mag es Götter geben, aber die sind uns nach dieser Erfahrung nicht mehr wichtig. Denn wir wurden von diesem einen befreit, nicht von den anderen. Du bist der eine für mich. Es tönt vielleicht ähnlich wie ein Fangesang im Fußballstadion. Es gibt zwar noch andere Mannschaften, und die kommen da auch mal vorbei und spielen gegen meine Mannschaft, aber die sind nicht wichtig. Meine Mannschaft ist wichtig. Egal, wir wissen, mit welcher Seite wir verbunden sind. Es tönt auch ähnlich wie ein Eheverhältnis. Ich weiß, dass es noch andere Frauen gibt auf dieser Welt. Aber ich verbinde mich mit dieser einen. Dieser Mensch ist mir einzigartig. Durch sein Ja zu mir, durch mein Ja zu ihm. Das macht ihn einzigartig. Und er wird es umso mehr, je länger ich mit ihm verbunden bin und Geschichten schreibe, die ich nur mit ihm schreibe. So verbünden wir uns immer mehr und werden immer vertrauter. Und so übersetze ich, höre, du Mensch, dein Gott sei dir einzigartig, durch sein Ja zu dir, durch dein Ja zu ihm. Das also will Mose seinen Leuten unbedingt einschärfen, mehrfach einhämmern, macht dieses gute Land, das Gott euch jetzt gibt, nicht kaputt. Es hat das Potenzial, euch zum gelobten Land zu werden, euch zum Lob singen zu bringen. Und so fügt er dann noch Folgendes hinzu, das kommt jetzt noch.
Und wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt, er hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit Gütern gefüllte Häuser, die du nicht gefüllt hast, in den Felsen gehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Wenn du dann isst und satt wirst, dann, ja dann, nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat.
Also noch einmal das Nachdoppeln, wenn es euch dann gut geht. Was soll euer Herz antreiben? Nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst. Gott hat uns auch aus Ägypten geführt. Ägypten steht für ein Leben unter der Knute der Angst vor dem Tod, der Angst vor dem Leben, vor der Sinnlosigkeit, vor der Einsamkeit. Diese Beengungen und Bedrängungen sprengt Christus durch die Auferstehung weg und lädt uns ein, mit dem befreiten Herz gelobtes Land in unserem Leben zu entdecken. Liebe Gemeinde, mit dieser Predigt nahm ich noch ein letztes Mal unseren Jahresvers 2024 auf. Alles bei euch geschehe in Liebe. Auch wenn wir es nie so gepredigt haben, ich habe immer wieder mal gehört, dass dieser Vers einen schon recht unter Druck setzen kann. Oh, ich muss jetzt lieben. Heute bin ich der Mose, der einfach nochmal nachdoppeln und einschärfen will, die Liebe ist das, was Gott schenkt, uns schenkt. Das nehmen wir einfach mal entgegen. Das ist das Land, das er uns hinlegt. Wir öffnen dieses Geschenk. Wir stellen es auf in unserem Herz, wie eine Krippe. Wir nehmen immer wieder einen Schluck davon und einen Happen, wie beim Abendmahl. Und nochmal und nochmal, wir stärken uns an dieser Liebe. Und das führt dazu, dass immer mehr, auch durch mich, in Liebe geschehen darf. Ohne auf die Zähne zu beißen, sondern von Herzen. Die erste Frage, die unser Herz umtreiben soll, lautet also nicht, was kann ich geben, was muss ich geben, wie kann ich Sinn machen? Die erste Frage lautet, wie kann ich dich empfangen? Wie kann mein Herz von dir erfüllt sein, damit ich das auslebe, dass das überströmt aus meinem Herzen? Und dazu gibt es in der Adventszeit ein sehr passendes Lied. Lass es uns miteinander beten. Es heißt, wie soll ich dich empfangen? Es ist die Nummer 367. Ja, wie sollen wir Gott in unserem Leben empfangen? Es geht ums Herz, auch in diesem Gebet. In der ersten Strophe seht ihr, da gehen wir schnell durch, mein Herz ergründe, was dich erfreuen kann. In der zweiten Strophe, mein Herz soll dir grünen. In der letzten Strophe, schreib es in dein Herz und verzag nicht, denn deine Hilfe steht vor der Tür. Was für eine Hilfe? Die Hilfe, die eure Herzen labt. Schönes Wort. Wir singen alle sechs Strophen, aber Achtung, bei der vierten Strophe wird die Orgel uns nicht unterstützen. In dieser Strophe reden wir von unseren schweren Banden, von unseren Beschämungen, Spott und Schanden. Da bringen wir unsere Tiefpunkte. Da sind wir sozusagen beim Toten Meer unten angelangt. In der gleichen Strophe werden wir in den Hermon hinaufgeschleudert. Du kommst und machst mich los. Du kommst und machst mich groß und hilfst mich hoch zu ehren und schenkst mir großes Gut. Und dieses Gut ist unvergänglich. Diese Strophe wollen wir einander a cappella ins Herz singen. Also, wir singen alle sechs Strophen durch. Aber verschreckt nicht, beim vierten sind wir ganz alleine. Nur wir. Und ihr habt drei Strophen Zeit. Es hat ja ganz viele Noten so übereinander. In den ersten drei Strophen probiert was aus, damit wir dann in der vierten mindestens vierstimmig singen. Von Herzen. Okay, Jana, bist du bereit? Schieß los.